Also was mich zunächst mal wundert, ist da, dass da das Narrativ von einem Verbrennerverbot verwendet wird. Das ist ja eher ein Kampfbegriff aus den Reihen der Verteidiger fossiler Kraftstoffe. Es gibt kein Verbrennerverbot ab 2035. Ich lese aus dieser Aufgeregtheit auch eher raus, dass man sich gar nicht so sicher ist, dass man diese erwähnten E-Fuels bereitstellen kann. Da ist ja immer davon die Rede, dass man die in großer Menge ausschließlich aus Atmosphären-CO2 und grünem Wasserstoff unter Verwendung von viel Grünstrom herstellen kann. Aber wenn man sich mal die Mengen anschaut, die im Augenblick da in der Vorbereitung sind, dann ist es weit ab von jeglicher Chance, hier im Kraftfahrzeugbereich unterkommen zu können. Ja, und da ist möglicherweise eine Erkenntnis da und man versucht, so einen weißen Elefanten aufzubauen von einem Verbrennerverbot, was es gar nicht gibt, und hofft möglicherweise insgeheim doch weiter fossil fahren zu können, mit einer kleinen Beimischung von E-Fuels oder so. Ja, also das scheint mir der Fall zu sein, weil es gibt kein Verbrennerverbot.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie sich für die Ökobilanz von Elektroautos interessieren, dann klicken Sie doch bitte abonnieren. Das würde uns sehr, sehr freuen.
Ja, und wenn Sie uns noch eine Riesenfreude machen wollen, dann bewerten Sie auch unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, in Spotify, in Apple oder Google Podcast. Da gibt's meistens so 5 Sterne, die Sie uns geben können. Da würden wir uns drüber freuen. Wir dürfen heute hier im Podcast 2 Herren begrüßen, die sich beim Thema Ökobilanz von Elektroautos sehr, sehr gut auskennen. Das ist einmal Professor Martin Wietschel und Professor Maximilian Fichtner. Grüß Sie beide.
Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen.
Herr Professor Wietschel, Sie sind Professor am KIT und leiten das Competence Center Energietechnologien und Energiesysteme am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Und Herr Professor Fichtner, ich weiß nicht, ob ich Sie noch vorstellen muss in diesem Podcast. Sie sind Direktor am Helmholtz-Institut Ulm. Sie sind Sprecher der Forschungsplattform Celeste und Sprecher des Exzellenzclusters Polis. Ja, wir beschäftigen uns heute mit der Neuauflage der VDE-Studie vom Dezember 2023. Die aufmerksamen Hörer dieses Podcasts, die kennen schon die Vorgängerfolge aus dem Jahr 2020 eben zu dieser Studie, zu der Vorgängerstudie. Jetzt hat man hier ja verschiedene Antriebsarten auf die Klimabilanz hin überprüft und da schneidet mit Abstand das Elektroauto am besten ab auf Platz 1 mit 24,2 Tonnen CO2 auf 200.000 Kilometer. Auf Platz 2 ist der Plug-in-Hybrid mit 24,8 Tonnen, an dritter Stelle der Diesel und an vierter Stelle der Benziner, allerdings mit gar nicht so viel Unterschieden, wie wir uns das eigentlich so ja erwartet haben. Uns wundert vor allem der hohe CO2-Rucksack der E-Autos mit 90.000 Kilometern. Da werden wir in diesem Podcast ausgiebig drüber sprechen. Und was uns am allermeisten wundert, ehrlich gesagt, das sind die VDI-Empfehlungen zu E-Fuels. Herr Fichtner, der VDI-Präsident Lutz Eckstein, der sagte bei der Veröffentlichung der aktuellen Studie, wir leben in einer Zeit, in der Technologieoffenheit eingeschränkt wird. Wir brauchen E-Fuels und müssen weg von der Verbotspolitik. Sein Kollege, der Joachim Damaski, der sagt, das wird noch Thema im Wahlkampf vor der Europawahl. Und da kriegt er tatsächlich Unterstützung von Manfred Weber, der sagt, wir sollten das in der Legislaturperiode beschlossene Verbrennerverbot nach der Europawahl rückgängig machen. Herr Fichtner, was sagen Sie dazu?
Also was mich zunächst mal wundert, ist da, dass da das Narrativ von einem Verbrennerverbot verwendet wird. Das ist ja eher ein Kampfbegriff aus den Reihen der Verteidiger fossiler Kraftstoffe. Es gibt kein Verbrennerverbot ab 2035. Es gibt es bisher lediglich in Kalifornien und einigen kleineren Ländern, auch in Afrika. Es gibt allerdings ein Verbot, Verbrennungsmotoren mit emissionslastigen Kraftstoffen zu betreiben. Und das ist was ganz anderes. Aber ich lese aus dieser Aufgeregtheit auch eher raus, dass man sich gar nicht so sicher ist, dass man diese erwähnten E-Fuels bereitstellen kann. Ja, da ist ja immer davon die Rede, dass man die in großer Menge ausschließlich aus Atmosphären-CO2 und grünem Wasserstoff unter Verwendung von viel Grünstrom herstellen kann. Es ist, glaube ich, auch ohne Zweifel, dass man solche Kraftstoffe brauchen wird im Flugverkehr und im Schiffsverkehr. Aber wenn man sich mal die Mengen anschaut, die im Augenblick da in der Vorbereitung sind, dann ist es weit ab von jeglicher Chance, hier im Kraftfahrzeugbereich unterkommen zu können. Ja, und da ist möglicherweise eine Erkenntnis da und man versucht, so einen weisen Elefanten aufzubauen von einem Verbrennerverbot, was es gar nicht gibt, und hofft möglicherweise insgeheim doch weiter fossil fahren zu können, mit einer kleinen Beimischung von E-Fuels oder so. Ja, also das scheint mir der Fall zu sein, weil es gibt kein Verbrennerverbot.
Herr Wietschel, die VDI-Kollegen scheinen ja wirklich von E-Fuels als Klimalösung überzeugt zu sein. Sind Sie das auch? Was ist Ihre Meinung dazu?
Ich würde mich zum Ersten Herrn Fichtner anschließen. Wir brauchen E-Fuels. Aber E-Fuels brauchen wir zum Fliegen. Das heißt, internationaler Flug- und Schiffsverkehr brauchen wir E-Fuels. Wir brauchen auch Wasserstoff. E-Fuels werden ja aus Wasserstoff gewonnen, möglichst grüner Wasserstoff. Den brauchen wir in der Eisen- und Stahlindustrie. Den brauchen wir bei chemischen Produkten, Ammoniak, Methanol als Beispiele zu nennen. Die Mengen, die wir da brauchen als Wasserstoff oder als E-Fuel, die sind sehr, sehr groß. Wir haben heute Probleme, diese Mengen überhaupt bereitzustellen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist auch immer wieder die Kosten. Also unsere Analysen zeigen, dass E-Fuels für den straßengebundenen Verkehr sehr teuer werden. Und das Dritte an der Diskussion, was ich immer nochmal anbringen will, wenn wir über E-Fuels diskutieren, aus meiner Sicht besteht ein wenig die Gefahr, dass man da die Verkehrswende behindert. Man kann ja warten. Irgendwann einmal wird man die E-Fuels dann tanken, wie man heute Benzin und Diesel, also konventionell Benzin und Diesel tankt. Man braucht sich nicht umstellen. Und das behindert aus meiner Sicht die Verkehrswende. Man muss da, glaube ich, schon ehrlich sein. Ja, es wird E-Fuels im Straßenbundverkehr vielleicht geben, gerade im Bereich, sage ich mal, von Luxussportwegen, die preisunelastisch sind. Aber für eine breite Menge zu bezahlbaren Preisen sehe ich die E-Fuels nicht.
Also ich bin ein Freund von Zahlen und ich meine, das größte Projekt weltweit derzeit wird an der Südspitze von Chile aufgebaut, in Haruoni, in dem ein Konsortium von mehreren Firmen, darunter auch Porsche, bis Ende des Jahrzehnts etwa 550 Millionen Liter pro Jahr herstellen möchte. Dazu brauchen sie, wie es der Herr Wietschel gesagt hat, grünen Wasserstoff und wir brauchen CO2 aus der Luft, sonst stimmt diese ganze Rechnung nicht. Was im Augenblick Realität ist, ist der Windpark, mit dem der grüne Wasserstoff und der Strom erzeugt werden soll, die Genehmigung wurde von der Regionalregierung einkassiert. Ja, das ist das eine. Und das CO2, was im Augenblick angefahren wird, das kommt aus der Industrie, mit Tankwagen wird es angeliefert. Es ist einfach so, es ist unglaublich schwierig, CO2 aus der Luft wirklich effizient abzuschalten. Die größte Anlage weltweit dafür steht in Island, die schafft 4000 Tonnen pro Jahr. Haruoni bräuchte für diese 550 Millionen Liter, die etwas mehr als 1% des deutschen Kraftstoffverbrauchs ausmachen, ja. Also man bräuchte, ich sag mal, 80 dieser Anlagen. Haruoni bräuchte nicht 4000 Tonnen CO2 pro Jahr, sondern 600.000 Tonnen für dieses 1%. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, inwieweit das Ganze realistisch ist.
Damit wir mal auf dem gleichen Stand sind, so was den Hintergrund dieser Studie angeht, Herr Wietschel, könnten Sie bitte mal beschreiben, wer sind denn eigentlich die Herausgeber? Für alle die jetzt die VDI-Studie vielleicht auch von vor 3 Jahren oder auch jetzt die nicht so kennen oder da nicht drüber gelesen haben in den Medien.
Wesentlich daran gearbeitet hat das Institut für Kolbenmaschinen von Professor Koch am KIT. Begleitet wurde das Ganze von einer Arbeitsgruppe, die sich mit Antriebssträngen auseinandersetzt. Und dann gab es noch ein Review durch die Paul-Scherrer-Institut. Also es haben eine ganze Reihe an Leuten daran gearbeitet. Federführend war Professor Koch
Also auch da nochmal die Message für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das KIT, das hat ganz viele Facetten und da ist es nicht so, dass die Lehrstühle sich da untereinander irgendwie absprechen und jeder weiß genau, was der andere tut. Also da ist auf jeden Fall eine gewisse Vielfalt gegeben. Jetzt nähern wir uns mal den Studienergebnissen, Herr Wietschel. Was ist denn eigentlich grundsätzlich das Ziel dieser Studie als Neuauflage von vor 3 Jahren? Was möchte man herausfinden?
Diese Studie vor 3 Jahren, die hat ja durchaus Diskussionen hervorgerufen. Also ein Ziel der Studie war es dann auch, auf Punkte, die hier diskutiert worden sind, dann einzugehen. Das zweite Ziel hier bei der Studie war es, deutlich Transparenz herzustellen. Die Vielzahl an unterschiedlichen Kraftstoffen und Antriebssystemen hat ja zugenommen. Und die Studie versucht dann, über diese Vielzahl an Möglichkeiten, Technologievarianten, sie nimmt aber auch unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, Fahrprofile herein, versucht dann in einer Breite hier Abschätzungen vorzunehmen.
Wer diese Studie irgendwie liest, der weiß, glaube ich, in welcher Komplexität sich das Ganze abspielt. Auch hier nochmal die E-Fuels, die wir gerade besprochen haben, die sind jetzt nicht Teil dieser Studie. Aber wer das mal tatsächlich sich zu Gemüte führt, diese Studie, da vielleicht nochmal ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel ein E-Auto untersucht, dem könnte man jetzt ja unterstellen, dass er irgendwie mit dem dreckigsten Kohlestrom hergestellt wird. Es könnte aber auch so sein, dass man sagt, naja, es könnte irgendwie mit Grünstrom hergestellt werden in ein paar Jahren. Was ist denn da Ihr erster Eindruck? Wie ist diese Studie aufgestellt in der Ausgewogenheit dieser doch sehr komplexen Annahmen und Datenbanken?
Sie haben natürlich jetzt mal so ein bisschen angesprochen, das ganze Thema Strommix und welche CO2-Emissionen oder CO2-Intensitäten Sie hier annehmen. Da kann man eigentlich 3 oder 4 Ansätze fahren. Die Studie greift 2 Ansätze heraus, oder 3 Ansätze, den Marginalstromansatz, den Durchschnittsstromansatz und den Erneuerbare. Vielleicht, um das kurz klarzustellen, Marginalstrom, es ist ja im Grunde so, Sie können ja keine physikalische Zuordnung machen des Stroms. Es ist ja wie Strom geht in einen großen See, fließt es herein und irgendwo fließt es auch wieder ab. Sie können ja keine Zuordnung der Elektronen von Herstellung zur Anwendung machen. Das heißt, Sie müssen irgendwie eine Bilanz machen. Und wenn man von dem Marginalstromansatz ausgeht, geht man dann im Grunde davon aus, das letzte Kraftwerk, was hier noch Strom erzeugt, und das geht in der Regel nach Kosten, deshalb heißt es auch manchmal Grenzkostenansatz, der wird dann genommen zur Emissionsbewertung. Das ist in der Regel häufig ein fossiles Kraftwerk, das letzte Kraftwerk, weil die teurer sind als die Erneuerbaren zum Beispiel. Und wenn wir dann eine Stunde mal höheren Strom haben, wird dann ein Kohlekraftwerk genommen und im Marginalstromansatz bewertet man dann die Elektromobilität mit einem Kohlestrommix. Hat natürlich ganz große Herausforderungen, weil es ist ein reiner Bilanzansatz. Und wer ist denn der letzte Nachfrager? Sind es die Elektrofahrzeuge? Sind es die Wärmepumpen? Ist es der Elektrostahlwerk, der aus Schrott dann nochmal Stahl herstellt? Ist es der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff in den Raffinerien? Man merkt, da kommt man nicht weiter. Und man kommt mit so einer Bewertung auch nicht zu einer sinnvollen Aussage, ist eine Technologie generell sinnvoll oder nicht. Das andere ist dann, weil man das sagt, man kann keine Zuordnung machen, es gibt keine physikalische oder keine andere Möglichkeit, man nimmt einfach den Durchschnittsstrom. Das wird halt in fast allen Ökobilanzen gemacht. Der dritte Ansatz ist zu sagen, man macht nur Erneuerbare. Zum Beispiel weiß man, dass man knapp die Hälfte der Leute, die ein Elektroauto besitzen, eine eigene PV-Anlage hat. Viele davon auch noch einen Speicher. 80% der Elektroautonutzer hat auch einen Ökostromvertrag gegenüber 30% der Durchschnittsbevölkerung. Aber auch da kann man natürlich argumentieren, naja, wenn der Strom, der Ökostrom nicht in Elektroautos fließt, würde es ein Stromnetz fließen und dann fossile verdrängen. Deshalb bin ich auch kein großer Freund davon zu sagen, man nimmt dann alles nur erneuerbaren Strom. Und deshalb hat sich eigentlich heute durchgesetzt, dieser Durchschnittstromansatz. Vielleicht noch ein weiterer Punkt bei der Studie, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, die Plug-in-Hybride. Sie haben es ja vorhin gesagt, schneiden relativ gut ab. Warum schneiden sie relativ gut ab? Das ist dann immer, wenn der WLTP genommen wird. weltweit harmonisierte Testzyklus. Man weiß allerdings, man hat da, als man den aufgesetzt hat bei Elektro, bei den Plug-in-Hybriden, einen großen Fehler gemacht. Die elektrische Reichweite viel zu groß angesetzt. Haben verschiedene empirische Studien gezeigt, Erhebungen gezeigt, wie die Leute tatsächlich fahren. Man hat also den Verbrauch und die CO2-Emissionen Faktor 2 bei Privaten, Faktor 4 bei Dienstwegen unterschätzt. Und deshalb hat die Europäische Union auch reagiert. Ab 2025 gibt es hier auch eine neue Berechnungsformel, wo die dann deutlich realistischer eingeordnet sind. Ne? Und das weiß man eigentlich. Man weiß, kennt die Zahlen, man kennt die neue EU-Gesetzgebung. Warum man dann hier kein dickes Stern dran geschrieben hat oder generell, ich bin kein Freund vom WLTP. Man weiß auch bei konventionellen Fahrzeugen oder Elektrofahrzeugen verzerrt der. Ne? Also ich bin eher ein Freund, dann wirklich die realen Verbräuche zu nehmen. Gerade bei den PHEVs hätten wir das unbedingt machen müssen, weil die schneiden dann doch sehr, sehr gut ab.
Jetzt sind Sie schon recht weit fortgeschritten und da reingetaucht. Vielleicht für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht von dieser VDI-Studie mitbekommen haben. Was hat man da überhaupt getan? Man hat letzten Endes verschiedene Antriebsarten antreten lassen. Man hat angenommen, man kauft jetzt ein Elektroauto, ein Hybridauto oder ein Verbrennerauto im Jahre 2021, lässt das bis zum Jahre 2035 200.000 Kilometer fahren und guckt sich grundsätzlich an, wie hoch die CO2-Emissionen nach den Antriebsarten so sind. Herr Fichtner, geht so ein pauschaler Vergleich überhaupt, also quasi jetzt Verbrenner gegen Elektroautos, gegen Hybride antreten zu lassen? Und ist das hier dem VDI eigentlich ausgewogen gelungen?
Jede Studie ist halt so gut wie das, was ich vorne reinstecke. Und wenn man es so macht, wie es hier gemacht worden ist, dass man ein Mittelklasse-Elektrofahrzeug vergleicht mit einem 1 Liter Verbrennerfahrzeug und stell die gegenüber, dann muss ich mich schon fragen, verfolgt man da bestimmte Absichten mit dieser Studie? Ja, weil es ist einfach was, das ist nicht realistisch. Ich meine, ich sehe zwar die Mittelklasse Elektrofahrzeuge auf der Straße, aber wie viele 1 Liter Autos sehe ich denn? Ja, ich sehe eigentlich immer größer werdende SUVs und so weiter. Also das ist das eine. Und dann ist es auch so, da werden dann bei der Bilanzierung mal Grenzen gezogen, die sind mal enger, dann sind sie wieder weiter. Die weitere Entwicklung anhand von Szenarien wird erst gar nicht diskutiert und zu Ungunsten der elektrischen Antriebe diskret ausgeblendet, muss man ganz klar sagen. Wir wissen ja, dass der Verbrennerantrieb durch täglich wachsenden Anteil von Öl aus Fracking und Teersanden einen ständig wachsenden Fußabdruck hat, ja, während der täglich ansteigende Anteil an Grünstrom und die immer effizienteren Prozesse bei der Herstellung der Batterien völlig ausgeblendet werden. Und ich halte das, muss ich ehrlich sagen, für eine tendenziöse Darstellung.
Wir haben jetzt von Ihnen beiden jetzt gerade schon gehört, dass es da natürlich unterschiedliche Arten gibt, was man für Daten nimmt oder wie man das, was man auch einbezieht. Herr Wietschel, Sie haben es vorhin erwähnt, den PV-Strom vom Dach des E-Auto-Halters, der da nicht richtig einfließt. Dann kann man aber wiederum auch sagen, dass beispielsweise der Infrastrukturbau für Elektroautos auch wiederum nicht einbezogen wird, um jetzt mal vielleicht die andere Seite so ein bisschen zu beleuchten. Aber auch andere Dinge, was wir hier oft im Podcast besprochen haben, Second Life, netzdienliche Leistungen der Batterien werden nicht einbezogen. Also man sieht daran, liebes Publikum, wie komplex diese ganze Gemengelage ist und was im Prinzip alles einbezogen werden könnte oder auch nicht. Herr Wietschel, mal ganz grundsätzlich, Sie haben vorhin schon, haben das ganz kurz angesprochen. Wie funktionieren denn grundsätzlich solche Ökobilanzstudien? Wie kann man da verhindern, dass so eine Art Rosinenpickerei vielleicht dann auch dabei am Ende herauskommt?
Also eine Ökobilanz selber vom Anspruch her versucht sie ja eine umfassende Bewertung. Das heißt, man schaut sich die Produktion einschließlich der Rohstoffe an, man schaut sich die Nutzungsphase an, man schaut die End-of-Life an. Das heißt also Entsorgung oder Zweitnutzung und versucht dann alle Umweltwirkungen zu erheben, nicht nur Treibhausgasemissionen, Klimabilanz, sondern auch in der Regel andere Effekte, zum Beispiel Effekte auf Ozonloch oder auf Versauerung zum Beispiel oder kritische Rohstoffe. und bezieht dann auch noch die Energiebilanz mit ein in das ganze Thema. Ist sehr vielfältig. Man muss also vorne schon sehr genau sagen, was ist das Ziel? Wie ist der Bilanzraum? Mache ich das für Deutschland, Europa, die Welt? Welche Fahrzeuge in unserem Beispiel ziehe ich dann mit hinein? Und es ist von vielen Annahmen getrieben, wenn man das sauber macht, sauber darstellt. Und das ist ja in dieser VDI-Studie auch gemacht worden. Also sie versuchen schon sehr transparent, ihre entsprechenden Annahmen dann darzustellen. Dann passt das Ganze ganz gut. Es gibt auch eine ISO-Norm, beziehungsweise dann auch eine deutsche Norm, eine DIN-Norm, wie man so Ökobilanzen dann auch erstellt. Das heißt also, das ist schon eine anerkannte Methodik. Und wenn man die dann auch wirklich nach DIN-Norm macht, gibt es auch üblicherweise oder ist es vorgeschrieben, dass man 3 externe Reviewer hat. Jetzt bei der VDI-Ökobilanz hat man relativ viele Experten einbezogen und einen externen Reviewer, der sich ja auch, wenn man den Bericht liest, die auch durchaus einige Anmerkungen gemacht hat, die dann auch in die Studie dann eingeflossen sind.
Herr Fichtner, jetzt gibt's in dieser Studie diese bekannte Grafik, diese Zusammenfassung der Antriebsarten und der CO2-Emissionen, die auch in verschiedenen Medien schon gezeigt wurden. Wir verlinken das natürlich unter dem Podcast und im Video werden Sie das auch sehen. Herr Fichtner, was ist denn so der Erkenntnisgewinn, gerade wenn wir uns jetzt diese Zusammenfassung anschauen in der Studie und was erscheint Ihnen da neu? Sie präsentieren ja auch in Ihren Vorträgen oder Präsentationen auch öfter Grafiken oder solche Zahlen.
Also klassischerweise sagt man, dass der Treibhausgasfußabdruck über den Lebenszyklus etwa um ein Drittel beträgt des Verbrenners, also vom batterieelektrischen Fahrzeug. Und hier kommt man natürlich zu ganz anderen Werten. Und da können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen geschimpft über die Tatsache, dass man dann ein Liter Diesel gegenüber Mittelklasse BEV stellt. Wir können sicher auch noch mal zu einem CO2-Rucksack der Batterie kommen, weil da sind nämlich auch Annahmen eingeflossen, die dann zu solchen Resultaten führen, wenn man halt solche Annahmen reinsteckt, dann kriegt man halt auch solche Ergebnisse raus.
Dann gehen wir doch ganz kurz auf den CO2-Rucksack ein. Die Studie sagt, erst nach 90.000 Kilometern ist das Elektroauto gegenüber dem Verbrenner, was die CO2-Emission angeht, irgendwie sinnvoller. Wenn man mit Ökostrom rechnet, dann sind es 65.000 Kilometer. Herr Fichtner, da kennen wir ehrlich gesagt deutlich andere Zahlen. Ja, gehen Sie mal darauf ein. Scheint Ihnen das plausibel, auch unter den Annahmen, die wir kennen?
Ich meine, ein wesentlicher Punkt ist ja der Fußabdruck der Batterie. Ja, da wird dann irgendwie, ich sage jetzt mal überspitzt, mit chinesischem Kohlestrom gerechnet. Da gibt's aber auch andere Zahlen. Also wenn ich jetzt eine Firma nehme wie Northvolt, und es ist ja im Augenblick so, dass eigentlich alle Batterieproduzenten und die Chinesen ziehen da durchaus mit und nach, versuchen sich hauptsächlich auf Grünstrom zu setzen. Und die Firma Northvolt, die hat heute schon einen Fußabdruck von 30 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Die planen für 2025 auf 10 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde runterzugehen. Wenn wir 30 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde annehmen, dann wären das 1,8 Tonnen für diese erwähnte 62 Kilowattstunden Vergleichsbatterie aus der VDI-Studie. Die VDI-Studie geht aber von 16 Tonnen aus. Ja, also ich sage mal, es ist fast ein Faktor 10 mehr. Da kann man sich dann schon mal am Kopf kratzen und fragen, wie sowas kommt. Ich meine, Tesla gibt für ihr Model S aus Texas, geben sie einen Rucksack an, der nach 8.000 bis 9.000 Kilometern abgefahren ist. Das kann man natürlich auch nochmal hinterfragen, das ist völlig klar. Aber hier geht es um Größenordnungen, bei denen hier Annahmen reingesteckt worden sind, die dann halt zu solchen Werten wie 90.000 Kilometer führen. Ja.
Herr Wietzsche, scheint Ihnen diese 90.000 Kilometer im Vergleich mit den anderen Studien als plausibel?
Wenn wir Studien machen und wir wählen in der Regel nicht eine einzelne Fabrik oder sonst irgendwas, sondern wir berechnen dann den Durchschnitt der Batterien. Da gibt es natürlich dann auch Batterien, die produziert werden in Ländern mit sehr hohen Ökostromanteil, aber auch Länder wie China mit einem hohen Kohlestromanteil. Und weil wir da, ist ja immer die Zuordnung. In einem Einzelfall stimmt das natürlich, dann der Kohlestrom, oder im Einzelfall stimmt natürlich auch der hohe Anteil an PV-Strom aus Texas. Aber man muss ja irgendwie auf einen Durchschnitt kommen, ne? Und wenn wir solche Durchschnitte rechnen und sagen, okay, die durchschnittliche Batterie in Deutschland, man weiß ja, aus welchen Ländern die Batterien kommen. Wir kommen so aktuell bei so einem Mittelklasse-Pkw auf 40.000, 50.000 Kilometer. Ja, dann hat sich das mit Durchschnittsstrommix gerechnet. Und dann hat sich das gerechnet. Und dann kommt man im Grunde über die Gesamtlebensdauer, und das ist ja auch das Entscheidende, kommt man auf 40-45% CO2-Einsparung. Ja, wenn man den Durchschnitt rechnet. Wie gesagt, in Einzelfällen, und das kann man immer wieder in Einzelfällen anders rechnen, so würde ich sagen, liegt die VDI-Studie etwas an dem, für Elektroautos gesehen, etwas an dem konservativen Ende bei dem ganzen Thema.
Vielleicht gerade eine Ergänzung noch dazu. Das kommt tatsächlich hin, wenn man den Mittelwert von 2020 nimmt in Europa. Da hatten wir 100 bis 150 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Das ist also eben dieses Mittel gerechnet. Aber selbst da komme ich dann, je nachdem, ob ich 100 oder 150 Kilogramm annehme, auf 6 bis 9 Tonnen, aber keine 16 Tonnen.
Ja, man muss im Grunde ja auch sagen, das ist immer so ein Thema. Die Studie basiert ja auf Daten von 2020. Heute haben wir 2024, die Welt hat sich weiterentwickelt. Ist natürlich auch mal wieder ein generelles Thema bei Ökobilanzen. Man kann sie nicht immer aktualisieren, aber ich glaube, es ist für die Leute, die sich damit auseinandersetzen, schon wichtig. Es sind jetzt 3-4 Jahre vergangen und da ist natürlich auch der Druck auf die Batteriehersteller deutlich größer geworden. Die EU-Batteriedirektive, die ja gerade erlassen wird, die setzt natürlich auch die Hersteller unter einen gewissen Druck, den CO2-Fußabdruck tatsächlich zu überlegen, die ganzen Materialien dann auch offen zu legen. Und dadurch ist natürlich auch ein Druck da, gerade die Batterieproduktion umweltfreundlicher zu gestalten.
Herr Fiedner, das Bemerkenswerte ist ja auch, dass in der Studie ein Anteil von 75% aus Kohlestrom angesetzt wird für die Batteriefertigung. Der Großteil wird natürlich in China gefertigt und diese 75% gelten in der Studie bis 2035. Können Sie uns mal einen Überblick geben, wie ist das? Also es ist ja wirkt nicht besonders realistisch aus unseren Augen, dass bis 2035 da immer noch 75% Kohlestrom dann drin ist in China.
Ja,
oder?
Ich glaube, wer annimmt, dass China stehen bleibt auf dem Stand von 2020, der liegt falsch. Allein im letzten Jahr hat China mehr PV und Wind installiert als der gesamte Rest der Welt zusammen. Die haben auch Kohlekraftwerke weiterhin gebaut und ans Netz genommen. Aber wenn man sich die Verhältnisse anschaut, dann klafft diese Schere immer weiter aus. Und die Zahlen, die sehen jetzt eigentlich schon so aus, dass man mittlerweile die Zielzahlen für 2025 schon erreicht zu haben scheint in China, vielleicht sogar drüber hinaus. Das heißt, da wird man sich rapide an einen Strommix nähern, der deutlich weniger fossile Anteile enthält. Die Hersteller selber, die sind sehr aufmerksam gegenüber dem, was in den Ländern der Abnehmer diskutiert wird. Und die, also da wird auch schon berichtet, dass Fabriken halt direkten Zugang haben zu Erneuerbaren. Das ist ein komplexes Thema und da jetzt genau den Strommix zu eruieren, ist wahrscheinlich schwierig. Aber was man sagen kann, ist, dass der Strommix, der letzten Endes in die Herstellung der Batterien geht, wahrscheinlich deutlich günstiger aussieht als der allgemeine Strommix. Und ich weise auch darauf hin, dass es massive Änderungen geben wird, was die Fertigung der Batterien angeht. Also wenn man jetzt aus diesen Prozessen, die sehr energieaufwendig sind, wie das Beschichten mit so Pasten, die man dann trocknen muss und so weiter. Wenn man das ersetzt durch einen Trockenbeschichtungsprozess, dann kann ich irgendwie schon mal 20-30% meiner Energie einsparen. Das ist dann wieder ein neuer Faktor. Das sind alles solche Sachen, die werden halt da auch überhaupt nicht mal andiskutiert.
Herr Fichtner, nochmal, Sie haben schon seit Monaten und Jahren hier im Podcast gesagt, dass das E-Auto auf Dauer immer grüner wird, also die Investition dort für die Umwelt auch sozusagen geschieht. Das müssen Sie nochmal, glaube ich, intensivieren. Das hat noch nicht jeder verstanden. Was meinen Sie damit, dass ein E-Auto auch, nachdem man es gekauft hat, immer grüner wird? Was meinen Sie damit eigentlich?
Das, was in den Fußabdruck des Autos selber reingeht, das ist praktisch so mit dem Kauf abgeschlossen. Da kann man nicht mehr viel drehen. Was danach passiert, ist dann ein sich ändernder Strommix. Ja, und wir haben ja eine stetige Änderung. Wir haben immer weniger fossile Anteile drin. Der Kohleanteil war letztes Jahr so niedrig wie 1959. Oder die Kohlemenge. Und das sind eben Entwicklungen, die, sag mal, einerseits zugunsten der elektrischen Antriebe stattfinden. Gleichzeitig haben wir eben den umgekehrten Fall bei den Verbrennern, dass sich der Fußabdruck eher vergrößert. Wenn ich 1 Liter Diesel aus einem Teersand gewinnen und an die Tankstelle bringen will, muss ich dafür 0,5 Liter verbrennen. So energieaufwendig ist das Ganze. Und das ist natürlich klar, dass steigende Anteile aus diesen nicht konventionellen Quellen den Fußabdruck stetig vergrößern. Das heißt, da haben wir so eine Schere, die sich immer weiter öffnet.
Herr Wietschel, Sie beschäftigen sich ja auch mit Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellenfahrzeugen. Das wurde jetzt in der VDI-Studie gar nicht betrachtet. Was würden Sie denn sagen, wo sind denn diese Fuel Cell Cars irgendwo zu verorten? Die gelten ja auch grundsätzlich als recht nachhaltige Fahrzeuge.
Ja, das hängt auch wieder davon ab, von den Annahmen, wenn wir das mal mit einem durchschnittlichen Strommix in Deutschland, die Wasserstoffherstellung dann bewerten, liegen Brennstoffzellenfahrzeuge heute etwas besser als Benzin- und Dieselfahrzeuge. Also sie liegen ungefähr in der Größenordnung von Gasfahrzeugen. Also man erreicht 15-20% Verbesserung, wenn man das heute ansetzt und auch die Herstellung des Wasserstoffs über den Durchschnittsstromansatz macht. Es sieht dann wieder besser aus, wenn man sagt, man bezieht dann rein regenerativen Wasserstoff aus Namibia, aus Chile. Aber auch da ist immer wieder die Frage, wie kann ich das Ganze entsprechend zuordnen? Das ist immer so ein bisschen die Thematik. Und man muss natürlich auch generell sagen, was Brennstoffzellenfahrzeuge angeht, dadurch, dass Toyota sich jetzt auch deutlich skeptischer gezeigt hat, sie werden in den nächsten Jahren in Deutschland und auf dem europäischen Markt keine große Rolle spielen. Ob das irgendwann mal nochmal ändert, kann man darüber diskutieren, aber deshalb sind sie eigentlich aus dem aktuellen Technologieportfolio schon ein Stück weit raus.
Wir hören da immer wieder Nachrichten, ganz toll, von BMW, die jetzt irgendwie die ganze Strategie nur auf Wasserstoff-Pkw setzen. Das sind alles eigentlich Fake-Nachrichten, oder?
Ja, also man muss schon im Grunde ein bisschen differenzieren. Also BMW ist aus meiner Sicht von den deutschen Anbietern noch derjenige, der das offen hält. Sie sagen natürlich auch schon die starke Rolle von Elektrofahrzeugen. Sie halten das im Technologieportfolio noch relativ offen, während andere sich sehr eindeutig davon heute Abstand nehmen. Die Brennstoffzelle spielt noch bei schweren LKWs eine Rolle. Da haben sich zum Beispiel die Firma Daimler drauf fokussiert, ne, und da wird sie dann diskutiert. Ne. Aber es ist auch so, dass BMW das als eine Technologieoption sieht. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, das wird die zukünftige Lösung sein. Ne. Das muss man auch ein bisschen differenzieren.
Ich glaube, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn irgendwo eine Pressemitteilung, wenn es eine Pressemitteilung gibt, wo es dann heißt, Firma XY setzt auf. Ja, setzt auf, das klingt erstmal so, als würden sie praktisch ausschließlich diese Technologie favorisieren oder die insgesamt präferieren. Und ich meine, das ist ja auch bei BMW nicht so. Ich meine, BMW, die haben eine Kleinserie, die sie jetzt auflegen, mit Fahrzeugen, die nach meiner Kenntnis 150.000 Euro kosten. Weiß ich nicht, ob sich das in eine Großserie wandelt. Außerdem ist es ja auch so, man muss ja schon auch sehen, dass die Technologie dazu, ja, also die Brennstoffzelle zum Beispiel, die stammt von Toyota. Ja, die wird von Toyota gekauft. Das ist ja keine Entwicklung von BMW. Insofern ist auch dieses Argument, dass man damit jetzt die deutsche Automobilindustrie nach vorne bringen könnte, damit, das sehe ich nicht, weil Kernkomponenten eben gar nicht aus dem Land stammen. Was den Wasserstoff im LKW-Bereich angeht, man kann natürlich gute Reichweiten erzielen, wenn man Flüssigwasserstoff verwendet, ja. Aber um Wasserstoff zu verflüssigen, brauche ich 40% des Energieinhalts des Wasserstoffs. Das heißt, es macht den eh nochmal teurer. Und im Augenblick ist es so, dass der Fahrtkilometer elektrisch gegen Wasserstoff im Truckbereich bei dem subventionierten Wasserstoff, den wir im Augenblick haben, Faktor 3 höher ist. Ja, und bei einer in einer Branche, bei der jedes Prozent Einsparung bei den Transportkosten gefeiert wird, sind 300% ziemlich viel. Deshalb glaube ich, dass es eher so kommen wird, dass es Megawatt-Charger gibt, die sind ja jetzt schon in der Vorbereitung, und die großen Hochspannungsleitungen, die liegen ja typischerweise an Autobahnen. Und dass der Fahrer dann in seiner einstündigen Pause lädt, ja. Und dann hat er nämlich damit auch keinen Zeitnachteil mehr gegenüber dem Wasserstoff, den man zugegebenermaßen natürlich schneller tanken kann. Das ist, glaube ich, klar.
Liebes Publikum, über Megawatt-Charging und LKWs mit verschiedenen Antrieben haben wir in diesem Podcast auch schon öfter gesprochen. Wir verlinken Ihnen das natürlich alles unter diesem Podcast. Falls Sie das noch nicht gesehen oder gehört haben, dann können Sie das noch tun. Herr Wietschel, auch das Batterie-Recycling, wenn auch nur in begrenztem Maße, war Teil dieser Studie. Wir haben dazu eine Nachricht von einem Zuschauer bekommen, und zwar Gerrit Däumle. Er sagt, so ein Quatsch, wie kann ein so energieaufwendiges Batterie-Recycling in Klammern Hochofenverfahren sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirken. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich bin jetzt nicht der absolute Batterie-Recycling-Experte. Es ist ganz klar, man muss hier wirklich sehen, wie der Energieaufwand ist und wie die Energie dann auch hergestellt wird und wie sich das dann auf die CO2-Bilanz beim Recycling auswirkt. Man muss natürlich aber auch sehen, dass Recycling ja nicht nur aus CO2-Gründen gemacht wird, sondern auch die kritischen Rohstoffe, die dann zurückgewonnen werden, ne, bei dem ganzen Thema. Und man vermeidet dann natürlich wieder den Abbau der kritischen Rohstoffe, die dann teilweise auch mit hohen CO2-Bilanzen dann verknüpft sind.
Die Firma Umicore, die ja dieses Hochofenverfahren betreibt, die sagen halt, dass bei der Batterie wir dann nicht alles recyceln, sondern vor allem die Metalle. Ja, und die anderen Komponenten wie der Elektrolyt und der Kohlenstoff und das Graphit, die sind ja brennbar. Und da sagen die, also sie haben eine relativ ausgeglichene Energiebilanz, wenn sie sozusagen das Batterieinnere mit verfeuern. Da haben sie gar keinen großen zusätzlichen Energieaufwand. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Schwierigkeiten vor allem danach anfangen, weil dann habe ich irgendwie einen großen Block aus ehemals geschmolzenem Metall, da ist alles vermischt. Und ich muss das dann wieder auflösen und aufwendig trennen und die ganzen komplizierten Verbindungen wieder aufbauen. Das ist natürlich die Sache, in der meisten Aufwand steckt. Und deshalb versucht man ja im Augenblick oder entwickelt man andere Verfahren, bei denen man praktisch die Batterie öffnet und die beschichteten Folien dann abstreift und diese sogenannte schwarze Masse dann zu einer Chemiefirma bringt. Da wird die dann gewaschen, aufbereitet. Das ist das Speichermaterial und das kann dann in der Regel direkt wieder eingesetzt werden. Und das ist natürlich viel, viel weniger aufwendig.
Dann fassen wir mal zusammen. Diese VDI-Studie, die, würde ich mal sagen, resümiert ein bisschen, dass das Elektroauto tatsächlich am besten zu sehen ist von der CO2-Bilanz her. Gleichzeitig sagte auf der Pressekonferenz der Lutz Eckstein, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft für Fahrzeug- und Verkehrstechnik, selbst wenn es gelingen sollte, bis 2030 wie geplant 15 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen, ist damit noch lange das Ziel nicht erreicht. Hier gelingt eine Reduzierung der Emissionen nur mit E-Fuels. So grundsätzlich habe ich schon ziemlich häufig gehört, dass Leute sagen, naja, solange die Batterie, wie hier in der VODI-Studie dargestellt, noch irgendwie dreckig ist, noch nicht CO2-neutral, dann warte ich lieber erstmal ab und fahre meinen Verbrenner zu Ende, bis er dann wirklich kaputt ist. Also ganz grundsätzlich, was sagen Sie zu diesen beiden Ansätzen? Entweder E-Fuels in der Zukunft oder tatsächlich noch ein bisschen warten, bis die Batterie grüner wird, bis das Fahrzeug als solches eher noch grüner ist beim Kauf?
Muss ich schon klar sein, Elektrofahrzeug kaufen und nutzen ist mit Umweltwirkungen verbunden, mit negativen Umweltwirkungen. Sage ich mal, ÖPNV und Fahrradfahren und Verkehrsvermeiden ist sinnvoller. Das nur mal vorweggestellt. Wenn man sich ein Elektrofahrzeug kauft, sollte man darauf achten, dass die Batterie nicht zu groß gewählt wird. Eine vernünftige Batteriegröße, lieber Schnellladen wählen, ein relativ energieeffizientes Fahrzeug dann auch wählen, kein großes, verbrauchsstarkes Fahrzeug wählen und dann auch vernünftig Lademanagement machen, was ich schon gesagt habe. Allein durch Lastverlagerung kann man schon auch die Treibhausgasbilanz um 4-6% schon einfach verbessern. Künftig werden wir ja auch noch bidirektionales Laden wahrscheinlich haben. Man kann die Batterie nutzen als stationären Speicher. Auch das hat nochmal positive Effekte. Ne? Also ein bisschen mit Sinn und Augenmaß herangehen und dann ist ein Elektrofahrzeug besser als wie ein Verbrenner. Zum ganzen Thema E-Fuels. Ja, 15 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge zu erreichen, ist herausfordernd. Man hat ja auch gerade gesehen, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Die Frage ist aber, macht es dann Sinn, in E-Fuels zu gehen? Weil die Minderungskosten, wenn man das mal berechnet, von den E-Fuels, sind sehr, sehr teuer. Wir liegen da bei 800 bis 1000 Euro die Tonne CO2. Dann mache ich lieber andere Maßnahmen. Mache ich auch lieber Maßnahmen in anderen Bereichen. Dann fördere ich mehr die Elektromobilität oder ich fördere mehr den ÖPNV oder ich gehe mehr in die Industrie oder mache im Wärmebereich was. Ne? Also klar, wenn man E-Fuels über erneuerbaren Strom dann auch tatsächlich herstellen kann, sind sie umweltfreundlich, aber aus den Gründen heraus ist es einfach zu teuer und dann würde ich in anderen Bereichen Maßnahmen ergreifen, um die Treibhausgasemissionen insgesamt zu senken. Klar ist das ganze Thema Biokraftstoffe noch ein großes Thema. Man kann natürlich über Biokraftstoffe die CO2-Emissionen ändern, aber auch da geht die Diskussion heute eher dahin, die nicht in den straßengebundenen Verkehr zu machen, sondern die nachhaltigen Biomassepotenziale sind ja beschränkt in Deutschland. Wir haben vielleicht 200, 250 Terawattstunden. Das sind Größenordnung 10% unseres gesamten Endenergiebedarfs. Und die setze ich dann eher ein im Flugverkehr, eher im Schiffsverkehr, setze ich eher in der Industrie ein, wo ich Probleme habe, eher Zementindustrie, da sind sie viel sinnvoller aufgehoben. Ja? Also es besteht die Möglichkeit, wenn es nachhaltige Biokraftstoffe sind, aber auch eher das Thema, sie woanders einzusetzen, wo wir eigentlich weniger Alternativen haben.
Der VDI leitet aus der Studie unter anderem Handlungsempfehlungen für die Politik ab. Und zwar, ich zitiere mal, für eine klimafreundliche Elektromobilität braucht es mehr erneuerbare Energien für die Produktion der Fahrzeuge, der Batterien und die Ladung. Außerdem seien mehr kleine E-Fahrzeuge und eine stärkere Förderung des Batterierecyclings wichtig. Dagegen ist ja eigentlich nichts einzuwenden, oder? Wie sehen Sie das?
Nö, überhaupt nicht. Also mit der Schlussfolgerung kann ich mich völlig übereinstimmend erklären.
Was glauben Sie denn, wie lange müssen wir hier noch über die Ökobilanzen von Elektroautos sprechen? Wenn man die Medienresonanz dieser VDI-Studie jetzt mal beäugt, dann kann man schon das Gefühl bekommen, dass das immer noch angezweifelt wird, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, E-Auto, wirklich umweltfreundlicher. Was glauben Sie, wie lange begleitet uns diese Diskussion noch so in den nächsten Jahren?
Naja, wenn man mal zurückschaut, wie die Diskussion sich entwickelt hat, ist man natürlich auch von E-Autos-Seite anfänglich so vorgeprescht, wie es jetzt mal manche E-Fuels-Befürworter tun. Die haben gesagt, das ist klimaneutral. Und das ist natürlich Unsinn. Es gibt keinen Antrieb, der klimaneutral wäre, wenn man da Materialien reinsteckt und die Energie bereitstellen muss. Am Ende ist es so, dass man einen richtigen Vergleich machen muss und dann kann man entscheiden. Das Problem ist es, und das sehe ich jetzt bei der Studie, ich habe mich ein bisschen deutlich geäußert, was die Annahmen angeht, die da reingesteckt werden. Das wird dann von der Presse in der Regel nicht überprüft. Ja. Und selbst renommierte Auto- und Motorzeitschriften drucken das mehr oder weniger unkommentiert oder ungeprüft ab, ohne sich mal drüber Gedanken zu machen, wie sinnhaftig es ist, ein 1 Liter Verbrennerfahrzeug gegenüber einem Mittelklasse BEV zu vergleichen. Und das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Das wäre ein Aufruf an den deutschen Journalismus, hier ein bisschen sorgfältiger zu sein.
Herzlichen Dank, Herr Professor Wietschel. Herzlichen Dank, Herr Professor Fichtner, für Ihre Expertise. Liebes Publikum, was sagen Sie zu diesem Thema, zu dieser VDI-Studie? Bitte kommentieren Sie doch unter das Video oder unter den Podcast. Das würde uns freuen. Außerdem, wie vorhin der Aufruf, bitte lassen Sie uns ein Abo da und bewerten Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.